Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Düstere Plauschsichten. Dieses Mal endlich nach längerer Zeit mal wieder mit meinem lieben Freund Andreas Müller. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, das freut mich auch.
Und der Anlass ist natürlich das besondere Schmankerle an der Sache. Und zwar hast du ein neues Buch herausgebracht mit dem Titel UFO, ein Sachbuch, Daten, Fakten und Hintergründe zur Historie, Phänomenologie und wissenschaftlichen Erforschung von unidentifizierten Flugobjekten und anomalen Phänomenen im Luftraum. Haben wir fast noch einen Verhaspler eingebaut. Das ist der Titel des Buches. Es ist jetzt frisch erschienen in diesem Jahr. Und da müssen wir natürlich drüber sprechen, zumal es, wie du auch selber meiner Meinung nach völlig korrekt angemerkt hast, insofern eine Besonderheit ist und auch von besonderem Wert ist, als dass es gewissermaßen eine Lücke schließt. Denn es stellt ein Einführung- und Übersichtsbuch dar. Ein Einführungs- und Übersichtsbuch, was auf wirklich recht emotionsarme Weise, und das meine ich natürlich im positiven Sinne, faktische Weise sich unserem Thema hier aus verschiedenen Richtungen annähert, dabei aber eben immer bemüht ist, die Füße wirklich vollends im Bereich des, wenn schon nicht belegbaren, dann doch zumindest nachlesbaren sozusagen zu lassen, also wirklich sich faktisch zu orientieren. Wir kennen ja aus unserem Themenbereich sonst die auswuchernden Gestalten von Anekdoten und Geschichten und Hörensagen und sowieso auch ganz abgefahrenen Nischenbereichen des Themas. Die will ich gar nicht grundsätzlich diskreditieren. Die spielen sich nur schon aus meiner Sicht, und ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, unter so anderen Vorzeichen ab, dass es durchaus Sinn macht, hier eine kleine Trennwand einzuziehen sozusagen. Also man kann über das UFO-Phänomen eben in faktischer Weise reden und da sind dann bestimmte Aspekte vielleicht nicht mit abzudecken. Stichwort irgendwelche höchst subjektiven persönlichen Erfahrungen, die manche gemacht haben wollen, aber die halt nur in ihrer Erfahrungswelt erstmal da sind und nur als Anekdote existieren. Nochmal, keine Abwertung dieser Dinge meinerseits. Nur es ist halt etwas anderes, als wenn wir hier zum Beispiel über Radardaten sprechen.
Genau.
Also, so viel als kleine Mini-Ein- und Vorführung, sage ich mal, des Buches. Du breitest hier wirklich in, ich glaube, 7 Kapiteln ein Blick ins Inhaltsverzeichnis reicht, um es auch zu sehen, relativ detailliert das Thema aus, sowohl historisch als auch phänomenologisch vor allem. Und ich kann es direkt am Anfang nur jedem ans Herz legen, der sich fürs Thema interessiert. Wenn ich die Fox Mulder University zum UFO-Thema ins nächste Semester führe, dann ist das hier sozusagen verpflichtende Einführungslektüre, wenn man so will. Also meines Wissens nach gibt es im deutschsprachigen Raum nichts Vergleichbares, vor allem nicht jetzt mit natürlich dem aktuellen Sachstand, da sich in den letzten Jahren ja doch auch einiges getan hat.
Das ist sehr nett. Aber tatsächlich war das auch sozusagen die Intention hinter dem Ganzen. Schon der Titel sagt es ja, UFO ein Sachbuch.
Ja.
Das sagt eigentlich fast alles. Aber ich hatte ja bei meinen Büchern, die ich schreibe, die ich schon früher über Kornkreise, später dann die Bandreihe Deutschlands UFO-Akten, ich wollte nie Bücher schreiben, die es irgendwie in der Form schon mal gibt. Und im Laufe auf 2026, wo klar war, da wird, wann auch immer und in welcher Form von der US-Regierung wahrscheinlich einiges kommen. Es wird eine große Interessendynamik entstehen. Nicht nur, aber auch natürlich beginnend mit dem neuen Spielberg-Film, der ja gefolgt wird von einer ganzen Reihe von großen Kinoproduktionen zum Thema. Dass da auch wieder eine gewisse Interessendynamik entsteht. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, auf dem deutschen Buchmarkt, deutschsprachigen Buchmarkt, gibt es sowas in der Form einfach tatsächlich noch nicht. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich diese Lücke tatsächlich auch befriedigend oder mehr als zufriedenstellend schließen kann. Und wir können darüber ja so ein bisschen reden, was da alles so drin vorkommt.
Ja, sehr gerne. Wir können ja mal kurz die verschiedenen Blickwinkel, die du aufmachst, einführen. Also Ich lege jetzt einfach mal los, weil das was ist, was erwartbar ist, was jetzt wahrscheinlich keinen überraschen wird. Wir haben einen historischen Aspekt des Phänomens. Das heißt, du führst ein in das UFO-Thema als Thema der Neuzeit, als Thema des vor allem ab des 20. Jahrhunderts, aber eben auch mit gewissen, ich sag mal, Backlinks in die Vergangenheit, wenn man so möchte. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen, weil ich bin natürlich immer am Historischen interessiert, das ist ja klar, und ich extrapoliere jetzt einfach mal von mir selbst hier auf die Zuhörerschaft.
Ja, also im ersten Kapitel, da geht es eigentlich darum, wollte ich beschreiben, was Menschen gesehen haben, die UFOs beobachtet haben. Und das wollte ich eben nicht in so einer Art persönlichen Auflistung machen, sondern habe mich da immer an die einzelnen Charakteristika gehalten und habe gleichzeitig aber das auch mit den mit einer Auswahl, da gibt es natürlich noch einige mehr, von bekannten, teilweise aber auch unbekannten UFO-Fällen aus der Vergangenheit bis hin in die Gegenwart gezogen. Und mir war es vor allem dann auch wichtig, weil das UFO-Phänomen ja so ein visuelles Phänomen vor allem ist, weil wir hören ja das Wort UFO und sehen ja gleich, oder UAP mittlerweile vielleicht auch noch, und sehen ja gleich Bilder im Kopf oder vor Augen. Und ganz viele UFO-Bücher, das ist mir aufgefallen, man hat oft das Gefühl, dass da die Autoren, dass dann so ein bisschen der Mut fehlte, diese Bilderflut dann auch zu nutzen und auch zu zeigen. Und natürlich ist das Risiko immer da, dass man in einem Buch ein Bild verwendet und das stellt sich dann in 2 Jahre später als Fälschung raus, und dann gibt es Leute, die das irgendwie dann höhnisch kommentieren und sagen, ja, siehste und so weiter. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, Fälle rauszusuchen, die ich am glaubwürdigsten finde, oder in anderen Fällen, wo sie umstritten bis teilweise selbst in der UFO-Szene als Fälschungen dargestellt werden, wie zum Beispiel das berühmte belgische UFO-Foto von diesem Dreieck von Petit Richard.
Angeblich.
Genau, also das ist sicherlich noch eine offene Debatte, meiner Meinung nach, aber dann eben doch entsprechend eingeordnet und kommentiert zu zeigen. Auch zum Beispiel, wenn es dann um kugelförmige UFOs geht, zeige ich den Fall, der sich hier vor wenigen Jahren erst in Saarbrücken ereignet hat. Wenn man die Bilder sich anschaut, das ist also auch ein Foto- und ein Videofall, könnte man, wenn man das so will, irgendwie sagen, ja, aber das kann ja auch ein Ballon sein, denn es ist einfach eine Kugel, es hängt zwar nichts daran, also es ist kein Heißluftballon oder kein Ballon, der irgendeine Sonde oder was trägt. Schlussendlich kann ich dem natürlich auch nicht widersprechen, ich zeige aber anhand eines Berichts über teilweise meine eigene, auch von Kollegen geführte Recherche, warum es aufgrund der Größe dieses Objektes und der fehlenden Start- oder Landeerlaubnisse und Dokumentationen, die für einen Start eines so großen Objekts eigentlich notwendig wären. Ich habe auch gezeigt, es gibt so eine Ballonsonde, die man als Kamera für Großevents nutzt. Die war aber zu dem Zeitpunkt hier in der Gegend nicht im Einsatz. Es ist also auch ein sehr teures und aufwendiges Instrument. Also ich zeige dann, wie man, nur weil was aussieht wie ein Ballon, muss es ja nicht automatisch auch einer sein. Also diese Regel, Similarity does not equal identity. Also ins Deutsche übersetzt würde das in etwa heißen, Ähnlichkeit ist nicht gleichzusetzen mit Identität. Also nur weil etwas aussieht wie etwas, muss es nicht unbedingt auch dieses Etwas sein. Das gilt ja in beide Richtungen, sowohl für, also pro UFO, als auch aus einer skeptischen UFO-Herangehensweise. Und mir war es auch ein Anliegen, mit dieser Auswahl an Fällen gleichzeitig auch zu zeigen, dass wir es hier, also durch das ganze Buch hinweg, aber auch, dass wir es bei einem UFO-Phänomen, das hört man ja immer in Diskussionen oder in Kommentaren, oft in den sozialen Medien, ja, warum die UFOs nur in den USA sich zeigen und landen und was weiß ich und nicht auch mal sonst wo. Und diese Bilderauswahl, die ich da getroffen habe, die zeigt natürlich auch Fälle in den USA, wie zum Beispiel die Mac Minville UFO-Serie. Die ist ja recht bekannt von 1950. Aber sie zeigt eben auch Bilder, wie gesagt, hier aus Saarbrücken, aus Hessdalen. Auch da habe ich mich bemüht, neben den bekannten Bildern und Fällen mal eher Unbekannte auszuwählen, aber auch auf Fälle einzugehen, die meiner Meinung nach schon seit Jahren völlig unberechtigterweise, und warum das so ist, weiß ich auch gar nicht, ein bisschen gar nicht so eine Beachtung finden, wie sie eigentlich sollten. Zum Beispiel die Fotoserie aus den 80er Jahren auf Sizilien. Also das finde ich eine ganz erstaunliche Fotoreihe, die da 1987 gemacht wurde. Ein Objekt über so einem Baugelände zeigt, ganz in der Nähe von einem NATO-Stützpunkt.
Ja, mit so einem Rohbau,
Und
Teile von einem Rohbau sieht man, glaube ich, ne?
genau. Das war ein Deutsch-Italiener, der dort gebaut hat und zu Besuch auf der Baustelle war, deswegen natürlich auch fotografiert hat und auf 6 Aufnahmen dieses Kreisel-Saturn-förmige Objekt fotografiert hat, das da um die Baustelle herumflog. Und wurde sogar erlaubt von der NATO-Basis und später auch vom Bundesverteidigungsministerium, an die er sich beide gewandt hat, die Fotos zu veröffentlichen, weil die gesagt haben, also von uns ist das nichts. Also, und da will ich halt so einen Bogen spannen, nicht nur durch die Zeiten, sondern auch sozusagen rund um die Welt und zeige da eben das, was das ganze Formen- und Farbspektrum des UFO-Phänomens im ersten Kapitel. Und bei den Dreiecken geht es halt, wie gesagt, auch um das belgische UFO-Foto von Petit Richard, wo letztendlich, es heißt, ja, der Fälscher hätte sich ja geoutet, aber letztendlich bleibt auch er den Nachweis schuldig, denn er hat selbst die Negative nicht aufgehoben oder das Modell, beziehungsweise das Modell, mit dem er die Negative hat er schon, aber beziehungsweise die sind ja nicht bei ihm verblieben, aber das Modell, mit dem er es gemacht haben will, hat er nicht aufgehoben. Das mag man jetzt beurteilen, wie man möchte. Also ich glaube, wenn ich eine Fotoreihe persönlich gemacht hätte, die schon damals für so großes weltweites Aufsehen gesorgt hätte, dann hätte ich dieses Modell wahrscheinlich aufgehoben. Aber das ist
Oder
spekulativ. Also
zumindest noch
das
mal
würde ich.
in eindeutigem Setting fotografiert.
Genau, also
Und
das wäre ja das Naheliegendste, dass man sagt, jetzt fotografiere ich es mal
in der
in
Garage.
der Werkstatt liegend oder in der Garage und dann auch mal. Spannend finde ich auch zum Beispiel die Fotoserie, von denen es angeblich 80 Aufnahmen geben soll, über dem italienischen Flughafen Treviso Sant'Angelo 1979. Da ist ein Pilot der italienischen Luftwaffe einem zylindrischen Objekt begegnet, hat davon Fotos gemacht, von denen, glaube ich, so 3, maximal 5 irgendwie später veröffentlicht wurden. Und dann hieß es in dem Fall später, ja, das wäre so ein tatsächlich zu der damaligen Zeit auch schon recht populärer Solarzeppelin, wie es das auch in den Yps-Heften gab. Aber das passt nicht wirklich zu den Beobachtungen des Piloten, denn er hat dieses Objekt umflogen mit seiner, müsste jetzt nochmal nachschauen, was es war, also auf jeden Fall ein Militärjet, ein G91, und der hätte zweifelsohne so eine Mülltüte, waren das ja letztendlich, so eine größere heißluftgefüllte Mülltüte, zum Trudeln und zum einfach in Turbulenzen gebracht, was er selbst berichtet hatte, dass es mit diesem Objekt eben nicht der Fall war. Und spannenderweise ist es so, dass das Objekt dann plötzlich auch verschwunden sei. Und als später dann das Ministerio della Difesa, also das Verteidigungsministerium in Italien, erstmals eine Liste von UFO-Sichtungen aus den Jahren 79 bis 85 freigegeben hat, da wurde der sogenannte Cecconi-Fall als unidentifiziert weiterhin eingestuft. Und auch heute noch kann man das nachlesen. Und aufgrund einer Prüfung der archivierten Daten wurde das Ereignis als OVNI die italienische Kürzung für UFO, also als Oggetto Volante de non Identificato, letztendlich abgelegt und zugeordnet. Ja, und dann gibt es halt die ganze Bandbreite der Formen, der UFO-Formen und Erscheinungsformen, wie man sie so kennt. Rechtecke, da habe ich den Calvin-Vorfall aus Schottland gezeigt. Ob das Objekt jetzt letztendlich auch rechteckig war, ist natürlich fraglich, weil man sieht es von der Seite, aber es erscheint halt so als so klassische
Raute.
UFO-Raute.
Ja.
Genau.
Das ist sowieso noch so ein, auch ein kleiner Nebenmehrwert des Buches, dass es einem nochmal, das ist jetzt ja nichts Neues für Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber für andere vielleicht schon. Es führt nochmal sehr schön vor Augen, dass wie es, also man kann ja wenig mit absoluter Sicherheit sagen über das UFO-Thema, aber ich glaube, eine Sache, die man sagen kann, ist, es wird vermutlich mehr als eine Erklärung geben, denn das Phänomen ist so dermaßen unterschiedlich gestaltet, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass wir es mit der ganzen Bandbreite zu tun haben, auch von unbekannten Wetter- oder atmosphärischen Phänomenen bis hin eben zu tatsächlich womöglich exotischen Objekten. Das ist ja dem Menschen nicht unbedingt klar, weil der mit dem Wort UFO erstmal nur die klassischen Klischees im Kopf verbindet, kann er ja auch nichts für, ist ja durch Medien und Gesellschaft so einfach verknüpft, so funktionieren Sprache halt nun mal. Aber auch hier gibt dein Buch einen schönen, ja, eine kleine Zurechtrückung oder das ist vielleicht schon ein bisschen stark gesagt und einfach ein Zentrieren auf die Fakten und das auf kritische Art und Weise. Und dann kommt man eben um diesen Beschluss nicht herum, dass definitiv nicht alles, was dann nachher von irgendwem mal unter dem Label UFO geführt wird, wahrscheinlich wirklich auch nur im engeren Sinne ein Objekt ist, sondern ne, vielleicht auch einfach nur irgendwelche Lichterscheinungen und so weiter und so fort. Du hast gerade die erwähnt, dass du versucht hast, nicht so bekannte Fälle auch zusammenzutragen. Wir haben natürlich die absoluten Ikonen, sage ich mal, mit dabei. Du hast McMinnville genannt, Oregon in den 50ern. Wir haben natürlich die Tic-Tac-Events, Nimitz-Vorfall und so weiter und so fort, aber eben auch andere Sachen. Und ich kann nur für mich sagen, ich bin ja jemand, der sich, denke ich, schon nicht ganz wenig mit dem Thema beschäftigt hat, auch wenn ich jetzt kein wandelndes Lexikon für Fälle bin, wie manche Leute das ja sind. Ich vergesse da auch vieles wieder. Aber ich kann so viel sagen, ich habe durchaus hier Fälle gelesen, die ich vorher nicht kannte und die ich sehr interessant fand. Zum Beispiel den, ich weiß gar nicht, wie man es korrekt eigentlich aussprechen würde, Bethune-Vorfall, auch 50er.
Person würde ich auch sagen, ja.
Warte mal, jetzt habe ich natürlich
Oder
das.
Bethune vielleicht auch.
Genau. Also,
Person.
das war, glaube ich, von denen, die mir nicht bekannt waren, so der, den ich am interessantesten fand. Und deswegen nutze ich jetzt einfach mal das Privileg, hier mit dem Autoren sprechen zu können. Magst du uns den einmal kurz ein bisschen näher bringen oder ist das zu speziell herausgepickt?
Naja, es ist von daher vielleicht auch ganz anschaulich, weil der aus einem Teil dieses ersten Kapitels stammt, wo jetzt kein, zu dem jetzt kein Foto vorliegt, aber wo ich auf die UFO-Merkmale, Eigenschaften und Flugverhalten eingehe, was ja auch, finde ich, wichtig ist, um das Phänomen zu verstehen, dass es da das Flugverhalten der Objekte sich doch deutlich von dem unterscheidet, was man von konventionellen, uns bekannten, meinetwegen auch technischen Neuentwicklungen doch unterscheidet. Und der Bethune, so habe ich immer gedacht, dass man es ausspricht, Vorfall ist halt der dahingehend interessant, weil das Objekt so, weil es dazu Daten vorliegt und das Objekt eben so schnell war. Ich meine, ich kann das gerne auch mal vorlesen. Am 21. Februar 1951 befand sich Lieutenant Graham Bethune von der US Navy mit 4.150 Stunden Flugerfahrung im Militär und 1.340 Stunden im zivilen Dienst auf einem planmäßigen Flug von Island nach Neufundland. An Bord seiner Maschine waren neben ihm noch weitere Offiziere. Ich kürze das so ein bisschen ab, komme dann auf auf die eigentliche Sichtung. Etwa 4,5 Stunden nach dem Start bemerkte Bethune ein gelbliches Leuchten unterhalb des Horizonts, rund 30 bis 35 Meilen entfernt. und hielt das zunächst für die Stadtlichter oder ein Schiff. Als sich das Leuchten näherte, erlosch es plötzlich und auf dem Meer erschien ein kreisförmiger gelber Lichtschein, der sich orange, dann feuerrot verfärbte. In einem Bruchteil einer Sekunde stieg das Phänomen auf und erreichte fast die Flughöhe der Maschine. Es waren etwa 10.000 Fuß. Übereinstimmend beschrieben handelte es sich um ein metallisch wirkendes scheibenförmiges Objekt mit einem Durchmesser von geschätzt 60 bis 90 Metern. Das Objekt begleitete das Flugzeug etwa 5 Minuten lang, wurde von zahlreichen Passagieren gesehen und entfernte sich schließlich wieder mit einer Geschwindigkeit von über 1500 Meilen pro Stunde. Zudem wurde das dann auch noch von Radarstationen in Kanada bestätigt. Und die haben das Objekt mit 1800 Meilen pro Stunde, das sind etwa, also fast 3000 km/h pro Stunde, wurde das detektiert und wurde also bestätigt. Und das lag halt weit über der damals bekannten Leistungsfähigkeit von Flugzeugen. Also wir reden von einem Vorfall, der sich, wie gesagt, 1951 ereignet hat. Das Ereignis gilt als eine der am besten dokumentierten UFO-Begegnungen der US-Marine, da es von mehreren Offizieren und Passagieren beobachtet und durch Radar bestätigt wurde. Und ganz interessant ist dann, dass da Kevin Knuth, das ist ein Physiker von der University of Albany, der hat früher auch für die NASA gearbeitet und den ich wirklich als sehr, sehr hoch schätze für seine wissenschaftlichen Beiträge zum UFO-Phänomen.
SCU sollte man an der Stelle vielleicht noch erwähnen, falls Leute sich da näher schlau machen möchten. Scientific Coalition for UAP Studies.
Genau, unter anderem auch.
Da findet man
die seine University of Albany, die haben jetzt ja selbst auch eine eigene UFO-Forschungsinstitut bekommen. Da, es gibt ja auch ein Kapitel dazu. Und Kevin Knuth ist auch bei anderen, ich glaube, der ist also bei vielen UFO-Forschungseinrichtungen ziviler Art und akademischer Art mittlerweile tätig. Er ist teilweise auch bei uns auch am IFEX, ist er assoziiertes Mitglied, er ist, glaube ich, bei Galileo auch dabei. Und naja, also er ist da wirklich jemand, der auch immer ganz wichtige und große Beiträge mittlerweile auch in wichtigen Fachjournalen wie Entropy zum Thema geliefert hat und der berechnete die Beschleunigung bei diesem Objekt mit mindestens 1700 G, also ein Wert, der allen bekannten technischen und menschlichen Möglichkeiten doch weit übersteigt. Also G kann man vielleicht nochmal sagen, das ist sozusagen so eine Orientierungsmarke für die tolerierbare Beschleunigung des Menschen. Also G ist die die Stärke der Erdanziehungskraft und so 1G entspricht der Erdanziehung und meist wirken jetzt auf uns, zum Beispiel in einem Auto, da erreichen wir so etwa 0,3G, in einem Passagierflugzeug 1,5 und zum Beispiel Astronauten, da liegt die Belastung bei etwa 3 bis 4G, teilweise beim Wiedereintritt, wenn man zurückkommt, noch bei 10G. Aber eben deutlich unter dem, was da berechnet werden konnte.
Um Größenordnungen anders, muss man sagen.
Genau, und Kevin Knuth hat es mal so ausgedrückt, also dass nach unserem bekannten Wissen kann da niemand drin sitzen, ohne dass er zu Brei oder zum Matsch an die Wand gedrückt wird bei solchen Beschleunigungen.
Das ja sowieso, ne? Aber man muss ja eigentlich, das wird ja oft so herangeführt, aber ich denke da sogar noch viel basaler, man muss ja auch an das Material des Objekts selber denken. Ja. Also es muss ja nicht mal ein biologisches Wesen drin sein, zwangsläufig, aber darum geht es auch gar nicht, weil eigentlich dürfte das Teil selbst auch in der Form gar nicht existieren. Also bei solchen Beschleunigungen durch eine Atmosphäre entstehen ja unglaubliche Kräfte eigentlich durch die Reibung schon mit der Luft. Das scheint aber nicht stattzufinden. Wir hören keine Überschallknalle, Knelle, was ist der Plural? Ich weiß es nicht. Wir hören auf jeden Fall nichts davon. Und gut, wir sehen Licht, was natürlich in die Richtung deutet. Licht entsteht ja, oder ein Glühen würde ja auch entstehen bei ordinärer Hitzeentwicklung durch Reibung, wie wir es ja auch sehen, wenn irgendwelche Objekte dann mal vom Himmel fallen. Oder aus dem Weltall in den Himmel fallen. Aber all das haben wir ja nicht. Und es kann eigentlich nach unserem Verständnis halt nicht mit herkömmlichen Mitteln vor sich gehen, wenn wir es da mit einem physischen Objekt zu tun haben. So einfach ist es.
Ja, also ich schreibe auch gerade einen Artikel, wo es auch gerade um diese Frage geht, teilweise über Kevins Arbeit, und da kommt er eben auch zu dem Schluss, dass wir eben, weil wir keine Überschallknalle sehen, und wir sehen zwar Lichtphänomene, aber nicht in der Art, wie wir sie sehen müssten. Mhm. Also vor kurzem hat das ja auch Avi Loeb nochmals klar gemacht, dass zum Beispiel ein vermeintliches UFO, das sich mit vermeintlichem Warp-Antrieb, und das ist ja schon so ein bisschen in der UFO-Mythologie so eingebettet, Bob Lazar geht ja so in diese Richtung, dass er sagt, das kann eigentlich unter den uns bekannten physischen Wechselwirkungen innerhalb der Erdatmosphäre, wäre das gar nicht möglich, weil sich ein Objekt dann allein durch diese, du hast es gerade beschrieben, durch diese auftretenden Wechselwirkungen, Reibungsenergie, alles Mögliche, da werden ja Luftteilchen verdrängt und alles Mögliche, würde das am Himmel aufleuchten, so hell wie eine zweite Sonne. Mhm. Auch das Eintauchen in Wasser wird ja, wenn es beschrieben wird, meistens noch nicht mal mit einem Aufplätschern oder so einhergehend beschrieben. Mhm. Also Kevin Knuth selbst kommt zu dem Schluss, dass es da noch weitere Fähigkeiten braucht, wie diese Flugobjekte offenbar irgendwie so eingebettet sind, dass sie eben nicht zum Beispiel Trägheitsgesetzen und wir haben es gerade aufgezählt, allen möglichen Faktoren unterlegen sind. Also das ist schon sehr spannend, gerade weil wir diese Dinge eben nicht sehen. Und ich habe es eben schon mal gesagt, momentan ist er ja auch noch mal groß in der Debatte und wird wegen irgendwelchen amerikanischen Dokumentation, will ich es jetzt mal im weiteren Sinne nennen, wird Bob Lazar ja wieder sehr stark gehypt, aber das ist so ein Punkt, da widerspricht auch hier unsere Vorstellung von Physik dem, was er beschreibt. Ja. Weil er auch sagen würde, dass die UFOs, die er gesehen hätte, er spricht nicht vom Warp-Antrieb, vielleicht hat er es auch mal gesagt, aber im Prinzip ist das, was er beschreibt, sagt das schon. Und das wäre halt die Frage, ob ein Warp-Antrieb für Reisen, er sagt auch, dass so diese UFOs, die er vermeintlich kennt, auch innerhalb der Erdatmosphäre sich fortbewegen. Ich glaube, das ist so ein weiterer Punkt, den man durchaus als Kritik geltend machen kann. Aber ich weiß, da gehe ich auf dünnes Eis bei vielen Leuten, die von Lazar sehr viel halten.
Ja, da bist du ja hier. Die Gefahr läufst du zumindest bei mir nicht.
Das ist schon klar. mir war es dann halt auch, wie gesagt, auch wichtig, dann auch Fälle aufzunehmen, die mir selbst bei der Recherche teilweise neu waren.
Das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen.
Aha.
Was da deine Highlights, also, weil ich bin jetzt einfach mal fest davon ausgegangen, dass wenn man so tief dann nochmal reingeht, unweigerlich kommen da Dinge zum Vorschein, die man vorher nicht oder nicht mehr auf dem Schirm hatte. Deswegen ist eine meiner Fragen, was da für dich, vielleicht gab es das ein oder andere Highlight, wo du selber dich besonders drüber gefreut hast, das auszubuddeln.
Also, zum einen, wobei ich das, glaube ich, jetzt nicht wirklich so tief ausgebuddelt habe, nur es war bei mir so lange Zeit unter dem Radar, ist diese Sichtung, die Thomas Jefferson überliefert hat selbst. Der ehemalige Präsident der USA, ich glaube, der dritte Präsident war es, ich müsste jetzt nochmal genau nachlesen, über ein, ja, ganz aus heutiger Sicht ganz klassisches fast so linsenförmiges, rot leuchtendes Flugobjekt über Baton Rouge im Jahr 1800. Das fand ich spannend, weil das mir, wie gesagt, so ein bisschen, ich hatte das irgendwann mal gehört.
Genau, das ist sowas, was man ab und zu mal hört, aber selten in Ausführung. Also so,
und er hat es dann ja sogar in den Transactions of the American Philosophical Society publiziert. Also er war nicht selbst der Augenzeuge, sondern das hat ihm, das müsste ich jetzt nachlesen, ein Freund und Bekannter, ein Mitstreiter von damals, William Dunbar, mitgeteilt, der selbst für seine detaillierten Naturbeobachtungen und so in der damaligen Zeit vor Ort irgendwie doch bekannt war.
Und es
Also
ist
das
auch
fand ich
sehr
schon.
detailliert, muss man dazu sagen. Du hast ja hier eine
Ja.
Übersetzung abgedruckt. Da merkt
Genau.
man, dass da ähnlich wie bei Schickert, dass da ein an Details interessierter Geist daran
Ja.
beteiligt war.
Also er beschreibt zum Beispiel diese verschiedenen Farbverläufe, die er beobachtet, nicht nur sehr poetisch, wenn er von kalt, frostigem Abend, die Sonne nahe dem Horizont an einem kalten, frostigen Abend spricht. Also da hat er scheinbar jeder, der viel draußen spaziert, der weiß wahrscheinlich recht genau, was er meint. Später dann die Wirkung von Sonnenstrahlen, obwohl man sie zur selben Zeit, obwohl man zur selben Zeit, wenn man in eine andere Richtung blickte, die Sterne sehen konnte. Das sind ja auch so Beobachtungen, da merkt man, da ist wirklich ein erfahrener Naturbeobachter unterwegs gewesen. Und er sah dann dieses Objekt, ich muss das, vielleicht könnte ich es auch kurz zitieren, was er da sagt. Das ist jetzt so aus dem Stand raus,
Also auf jeden Fall
das
Seite
jetzt zu finden.
56.
Genau. Es erschien etwa 200 Meter über der Erdoberfläche sich zu befinden, vollständig leuchtend, jedoch ohne Funken auszusenden, von einer Farbe, die der Sonne nahe dem Horizont an einem kalten, frostigen Abend ähnelt, welche man ein kaminrotes Rot nennen kann. Als es genau über die Köpfe der Zuschauer hinwegzog, finde ich auch eine spannende Facette, also dass es da nicht nur einen Zeugen, sondern offenbar viele gab, war das Licht an der Erdoberfläche kaum geringer als die Wirkung von Sonnenstrahlen. Ich kürze das auch jetzt wieder mal so ein bisschen ab. Beim Vorüberziehen wurde ein beträchtlicher Grad an Wärme verspürt, jedoch keine elektrische Empfindung. Damals war das mit der Elektrizität gerade auch so ein Ding unter so Laien und teilweise schon professionellen Wissenschaftlern. Unmittelbar dann, nachdem es im Nordosten verschwunden war, wurde ein heftiges rauschendes Geräusch gehört, als ob das Phänomen den Wald vor sich niederdrückte. Und wenige Sekunden später wurde ein gewaltiger Knall gehört. Okay, hier haben wir jetzt so einen Knall, ähnlich dem eines größten Geschützstückes oder ein sehr deutliches, der ein sehr deutliches Erdbeben verursachte. Man hat dann an der Stelle später dann auch gesucht, wo dieser vermeintlich brennende Körper niedergefallen sei, hat dann Teile der Erdoberfläche zwar gefunden, die wie aufgerissen wurden und die Pflanzen waren irgendwie verbrannt, aber es gab keine Antworten dazu, ob man auch dieses Objekt gefunden hätte. Eine andere spannende Sache fand ich, das ist ja auch überhaupt grundsätzlich ein total ungehobener Schatz, sind Berichte aus dem, ja, ich will jetzt nicht sagen antiken China, aber jetzt mal weit gefasst, aus dem China hier zum Beispiel,
Vormodern.
aus dem 11. Jahrhundert. Und da haben wir den doch recht bekannten Universalgelehrten, Shen Kuo, aus der, jetzt müsste ich nochmal überlegen, aus der Song-Dynastie, das war so 960 bis 1279. Und der hat ein sehr umfangreiches Werk hinterlassen. Das nennt sich, hat im Deutschen so ein bisschen merkwürdige Übersetzung, die Traumpinselaufzeichnungen oder die Traumpinselunterhaltungen am Traumbach, Mengxi Bitan. Und der schreibt über eine ungewöhnliche Himmelserscheinung in der Provinz Jiangsu. Und die ist auch heute, wenn man sie halt nochmal liest, ja, würde man das heute ganz klar
Ja.
einem UFO zuschreiben. Da wurde aus einem See, tauchte da immer eine große Muschel oder Perle, das ist in der Übersetzung ein bisschen schwer zu unterscheiden. War das also ursprünglich eine Muschel, die sich öffnete und aus der Muschel kommt die Perle? Oder war das schon gleich die Perle? Schlussendlich ist aber eine überaus große Perle beschrieben worden, die da über den See fliegt und später dann auch über Wälder hinwegfliegt. Und man kann das Leuchten dieser Perle durch die Bäume hinwegsehen, fliegt zu anderen Seen und Das war damals wohl so intensiv und so wiederkehrend, das hat man, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ich will mich nicht ganz festlegen, aber hat man das über Jahre hinweg beobachten können. Und das hat sogar dazu geführt, dass es zeitgenössische bekannte Dichter, Zioboi, der hat ein Gedicht darüber verfasst, eine Ode an die leuchtende Perle
Hat die
und
nicht
am
sogar
Ufer
so einen
von.
eigenen Spitznamen oder sowas gehabt dann? Oder erinnere ich das gerade falsch?
Ja, also ich glaube, was du meintest, war jetzt an dem Ufer von einem dieser Seen, da wurde extra eine Pagode errichtet für die vielen, ja, heute wird man wahrscheinlich sagen, Touristen, aber Reisenden, die extra dorthin kamen und gehofft haben, dass sie einen Blick auf diese Perle werfen konnten. Ob die jetzt einen eigenen Namen hatte, das.
Vielleicht bringe ich auch was durcheinander. Irgendwie hatte ich mir abgespeichert, dass,
Nee,
also
ich glaube,
ich.
was du meintest, war dieses Licht oder diese Färbung der Perle. Das wird einmal so beschrieben, dass es früher schon an anderen Orten solche Beobachtungen gab und da sprach man von Vollmondperlen,
Ah
weil
ja.
die eben so aussahen wie eine Perle im Mondlicht. Aber die hier unterschied sich deswegen, weil sie, das beschreibt auch dieser Gelehrte, weil sie eben wie ein Flammenstrahl aussah, fast wie das Sonnenlicht. Also diese Vollmondperlen waren aber offenbar eine Sache. Vielleicht kann man sagen, das war so der UFO-Begriff im China des 11. Jahrhunderts, weil man damit offenbar ganz klar kugelförmige, perlenförmige
Orbs.
Flugobjekte, genau, man würde es heute Orbs sagen. Und Kugeln sind ja bis heute in fast allen Archiven bis hin zu den Arrow.
Ja.
Daten, die meist beobachtete UFO-Form
Mit
überhaupt.
Abstand.
Und das ist natürlich eine ganz nette Übereinstimmung, weil das finden sich ja auch in historischen UFO-Akten hierzulande. Ganz vor kurzem noch mit jemandem über diesen Fall gesprochen, in dem Kugeln über Wien geflogen sind, teilweise lange Zeit über den Kirchen stille standen und dann auch in den Stephansdom eingeschlagen sind. Ich glaube, 1600, irgendwie 23 oder so. Also das ist schon faszinierend, wenn man hier sieht, es wird ja oft behauptet, das UFO-Phänomen in seiner heutigen Ausprägung, also es wird ja gerne behauptet, dass das UFO-Phänomen, so wie wir es kennen, irgendwie vor allem dadurch geprägt ist, dass es Formen und Technologien aus der Raumfahrtzeit, aus unserer eigenen Raumfahrtzeit irgendwie wären. Und hier am Beispiel dieser kugelförmigen Flugobjekte sehen wir, dass das eben mitnichten der Fall ist. Und diese Erzählungen und Berichte und Schilderungen teilweise ja auch historisch, wie auch immer man das bewerten mag, dokumentiert in Flugschriften und Pamphleten, dann doch schon seit Jahrhunderten so dokumentiert sind. Und das nicht nur in einer Region oder Kultur, sondern eben auch weltweit sich das widerspiegelt. Und dann gibt es auch noch einen anderen Fall aus dem frühen China, ein paar hundert Jahre zwar später, aber da wurde eben auch ein von ganz vielen, also so eine Art Massensichtung 1892 haben da eben ganz viele Bürger bin ich jetzt auch so spontan überfragt, wo das war, an der sogenannten Spatzenbrücke in Nanjing, wurde eben auch ein Objekt beobachtet und verfolgt. Und das Spannende war, dass der Historiker, der das damals aufgezeichnet hat, dass der Historiker, der das damals notiert hat und aufgeschrieben hat, sich selbst schon in eine Diskussion begeben hat, was das wohl sein könnte. Und dass offenbar auch die Menschen damals sich versucht haben, das zu erklären, meinten ursprünglich, dass es sich um einen Meteor gehandelt haben könnte. Doch so schreibt er, ein Meteor verschwindet in einem Augenblick, während sich diese Kugel von ihrem ersten Erscheinen am nahen Himmel bis zu ihrem endgültigen Verschwinden in der Entfernung vergleichsweise langsam bewegte. Es kann sich daher auch nicht um einen Meteor gehandelt haben. Andere glauben, und da wird es noch interessanter mit Bezug zu heute. Kinder hätten eine Himmelslaterne steigen lassen. Doch der Nachtwind ging gen Norden, die Kugel aber flog Richtung Osten. Also das ist ja fast schon,
Wiederholt sich alles eins zu eins hier.
genau, das könnte ja gestern passiert sein.
Ja.
Und Werner Walter hat ihn selig erklärt es als chinesische Himmelslaterne.
Genau.
Also das sind so Sachen, die ich ganz schön fand. Ich habe mir dann auch erlaubt, wir sind jetzt ja schon fast tief in den historischen, in dem Kapitel über die historischen UFOs oder in dem darüber, welche Menschen alles UFOs gesehen haben. Auch die Sichtung von Fatima, die Marienerscheinung beziehungsweise das Sonnenwunder nach den Marienerscheinungen von Fatima als UFO-Sichtung einzuordnen. Also durchaus bestimmt auch sicherlich in religiösen Kreisen gewisse Kontroversen. Das ist nicht meine, das ist nicht eine von mir geprägte Kontroverse, aber auch da ist es ja so, dass dieses Sonnenwunder, an denen sich dann plötzlich die Sonne am Himmel begann zu drehen und hin und her zu schwingen und was auch immer, das kann ja nicht unsere Sonne gewesen sein. Also da ist ja was anderes passiert und das wurde ja von wirklich zigtausenden Menschen, die
Ja.
da angereist waren, weil sie ursprünglich die Marienerscheinung sehen wollten, beobachtet. Interessant finde ich auch so ein bisschen, auch wenn die BBC eine Dokumentation darüber gemacht hat, in Vergessenheit geraten ist dieser Fall von den UFOs über dem Fußballspiel, das
Ah
in
ja.
Italien über dem Stadion Artemio Franchi in Florenz 1954, da kam dann sogar bei einem gut besetzten Fußballspiel, kam dann sogar das Spiel zum Stoppen. Und da gibt es sogar Spielaufzeichnungen dazu, also die Schiedsrichteraufzeichnungen, die das eben dokumentieren. Und damals, noch heute, gibt es halt Augenzeugen, die heute noch leben davon, die sich da sehr lebhaft daran erinnern, wie diese, ja, wie diese ungewöhnlichen Objekte da am Himmel standen. Also so schreibt es der Schiedsrichterbericht. Und die beschrieben halt große Kugel- bis scheibenförmige Objekte, die reglos am Himmel standen. Auch
Ja,
so ein Fall,
auch wieder sehr
der
klassisch.
zeigt ganz spannende, eindrucksvolle Ereignisse, die sich eben auch diesmal jenseits der USA abgespielt haben.
Wie ist es denn? Jetzt hast du dich da sozusagen nochmal richtig, du bist an dem Thema ja eh immer dran, aber hier nochmal richtig reingewühlt, sage ich mal, hat sich. Das war gewissermaßen meine abschließende Frage nach der Lektüre. Hat sich für dich dein UFO-Bild oder die Aspekte, unter denen du das Thema betrachtest oder was dir das sagt, nochmal verändert durch diese aktualisierte Beschäftigung und konzentrierte?
Eigentlich nicht. Also, weil ich habe ja, kann man sich vorstellen, ein gewisses gefestigtes Bild oder Vorstellung davon, dass das UFO-Phänomen seine Berechtigung hat, dass es erforscht wird. Sprich, ich glaube, dass ein nicht geringer Teil eben bis heute nicht erklärbar ist und tatsächlich exotische Phänomene darstellt. Sonst würde ich mir natürlich diese ganze wäre das Interesse nicht so ausgeprägt und
Ja.
ich würde mir wahrscheinlich die Arbeit auch an den Dingen nicht machen. Und im Gegenteil, das hat mich dann nochmal durch solche Neuentdeckungen, obwohl man sich schon Jahre damit beschäftigt und gerade diese Fälle aus China und aus Asien, die haben mir nochmal gezeigt, dass es da wirklich noch große weiße Flecken auf der ufologischen Landkarte ja gibt, die es zu füllen geht. Ich habe ja auch noch mal die Mühe gemacht zu schauen, was gibt es, welche Staaten haben UFO-Forschung betrieben, haben UFO-Akten veröffentlicht und da ist mir zum Beispiel sind mir auch noch mal Sachen in der Recherche begegnet, die mir vorher gar nicht so klar waren, wer da alles was veröffentlicht hat, was auch teilweise zugänglich ist, dass es Akten aus Indien gibt, dass es ja aus Afrika so gut wie kein, also aus Afrika gibt es kein Land, in dem es staatliche UFO-Forschung gab, aber es gab natürlich interessante Fälle, in die teilweise staatliche Organe oder eben Militärs involviert waren. Was ich auch noch ganz schön fand, war, dass man gerade aus Brasilien hat sich ja in den letzten Monaten auch viel getan, dass viele Akten in den dortigen Nationalarchiven hochgeladen wurden. Ich gebe natürlich auch noch mal einen Überblick und Einblick in die doch ja sehr umfangreiche Geschichte der UFO-Forschungsprojekte in den USA. Das hat mir auch noch mal so ein bisschen gezeigt, dass es da viel dazu gibt und ganz spannend, leider natürlich auch sehr aktuell gerade auch die Geschichte in der Ukraine. Und da habe ich ja vor kurzem auf meiner Webseite grevi.de auch einen Artikel übersetzt von ukrainischen Militärwissenschaftlern, die da ganz, also wie ich finde, sehr neue Informationen über das Phänomen und wie man dem auch in der Ukraine auch zu, während dem Krieg jetzt nachgeht, warum man die Phänomene für so wichtig hält und dass es da richtig offizielle Anweisungen, Forschungsgruppen innerhalb des Militärs, aber auch zivil gibt. Ich finde, das zeigt nicht nur in der Ukraine, dass es einfach, welche Wichtigkeit das UFO-Phänomen hat, sondern, und das fand ich so ein bisschen bedrückend auch, dass sich dieser Artikel, der wurde in einer Sonderausgabe von einem US-amerikanischen Militärjournal veröffentlicht. Also dieser Artikel, der wurde in der Sonderausgabe zum UFO-Phänomen oder UAP-Phänomen einer US-militärischen technologischen Fachzeitschrift veröffentlicht. Und der ist sehr ausführlich, sehr gut geschrieben, hat ganz viele neue Aspekte, ganz viele neue Informationen, zeigt auch Detektionen des ukrainischen Militärs, die teilweise wirklich sensationell sind. Also zum Beispiel wird eine Detektion belegt, wo mit einer Drohne sowohl im infraroten als auch im visuellen Bereich gefilmt wurde. Und die UFO-Phänomene sind nur im infraroten Bereich sichtbar. Und auf dem für das menschliche Auge sichtbaren Feld sind diese Objekte nicht zu sehen. Das zum Beispiel. Aber auch dieser Fall, der vor ein, zwei Jahren bekannt wurde, von dieser Detektion mit einer, das sind meistens Detektionen mit so Mavic-Drohnen oder auch mit militärischen Aufklärungsdrohnen, von diesem riesigen Zigarren, wie auch immer, scheibenförmigen Objekt, das einen Durchmesser von mindestens 30 Meter haben muss, das einfach da so über der Frontlinie zu schweben scheint. Und interessant fand ich, obwohl das also international publiziert wurde, es ist auch online einsehbar, berichtet irgendwie kaum niemand darüber. Also ich glaube, hier in der deutschsprachigen UFO-Szene bin ich der Einzige, der über diesen Fall und über diese Studie überhaupt berichtet hat. Also, will gar nicht drüber spekulieren, warum das so ist,
Ich muss zugeben,
aber
an mir ist das irgendwie auch vorbeigegangen. Also jetzt die jüngere Geschichte. Da werde ich mich nochmal nachlesen müssen. Eigentlich versuche ich ja deine Webseite mehr oder weniger
Ja, ist ja auch
vollumfänglich
kein
zu
Vorwurf,
konsumieren.
aber
Doch, doch,
und
also ein
es
Vorwurf
gibt ja
meinerseits, weil
eigentlich
das
auch
ist sehr
nicht nur.
interessant.
Ja, es gibt ja auch nicht nur meine Webseite zum Thema. Und normalerweise, es gibt mittlerweile ja einige UFO-Kanäle, auch im deutschsprachigen Bereich, die aber irgendwie um diese Sache noch einen interessanten Bogen machen.
Also ich.
Und auch in der amerikanischen Disclosure-Bewegung, die ja wirklich jeden Gaul durchs Dorf reitet,
Stimmt.
ist das irgendwie ziemlich untergegangen. Und
Das
ich
ist
finde
tatsächlich
die.
überraschend.
Demnächst hoffe ich darüber, aber auch in einem jetzt nicht UFO, streng UFO-bezogenen deutschen Medium ausführlicher darüber zu berichten. Schauen wir mal,
Okay.
ob der Artikel erscheint.
Da sind wir
Ja,
gespannt.
also das war für mich auch noch eine ganz wichtige und neue Erkenntnis, dass da so viel nicht nur Interesse besteht, sondern auch schon so viel und wirklich spannende Detektionen gemacht wurden. Und dass es in Griechenland früher mal staatliches UFO-Forschungsinteresse und ein Forschungsprogramm gab. Also ja, ich kann schon sagen, das hat nochmal, das ganze Buch, die Beschäftigung mit dem Buch hat nochmal doch vieles intensiviert und mich tatsächlich eher darin bestärkt, in dem, in der Sichtweise zum UFO-Phänomen, als dass ich jetzt da Enttäuschungen erlebt hätte. Und ich
Ja.
habe mir auch dieses Mal wirklich viel Mühe gegeben. Also die Quellen und Anmerkungen, das sind, glaube ich, über 400. Und das sind jetzt alles eigentlich wirklich sehr ordentliche Quellenangaben. Daran kann man ja auch noch weiterarbeiten selbst, wenn man da noch mehr darüber erfahren will. Und könnte man sagen, es fehlt ein Index. Also entweder fehlt das
Ja,
eine oder das
naja,
andere.
also
Aber ich habe mir
in meiner
für
Welt
die, die
ist
den Index
Index.
suchen, für die, die den Index suchen, der Index, deswegen habe ich das Inhaltsverzeichnis so ein bisschen ausführlicher gestaltet. Ich hätte ja auch schreiben können, einfach nur erstes Kapitel, was haben Menschen gesehen, die UFOs beobachtet haben, und dann schreiben UFO-Formen. Und da habe ich halt die ganzen Fälle sozusagen mit der Seitenangabe im Inhaltsverzeichnis. Also das ist sozusagen so
Ja,
ein kleiner
also
Index.
ich finde auch Index ist
Sonst wäre das
jetzt.
Buch zu umfangreich geworden. Wenn ich zu dem Buch jetzt noch einen Index gemacht hätte, dann wären es nochmal 30 Seiten mehr geworden und 10 Euro
Ein
teurer.
Index ist nice to have, aber nicht wichtig in meinen Augen. Also da würde ich mir keinen Kopf machen. Aber jetzt sind wir gerade schon so in die Jetztzeit gerutscht und du hast auch die Amerikaner schon angesprochen. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, dass ich mir noch mal eben dein Urteil abhole zu den jüngsten Entwicklungen und vor allem Veröffentlichungen in den USA. Wir haben jetzt ja zwei Chargen an Dokumenten und Videomaterial geliefert bekommen, tatsächlich. Was sagst du dazu?
Also vorweg muss ich sagen, wobei Leute, die jetzt schon mehr von mir gehört, gelesen und gesehen haben, ist es kein Geheimnis, ich bin wirklich kein großer Fan von Donald Trump. Aber in diesem Fall bin ich froh, dass er sich an seine Versprechen gehalten hat, wie auch immer die begründet waren. Ich denke, das Ganze inspiriert durch das große Medieninteresse an Obamas Aussagen zu Aliens are real. Aber es gibt also Außerirdische, aber wir haben sie nicht in der Area 51. Das konnte er so nicht auf sich sitzen lassen, dass sozusagen Obama da diese die Früchte da irgendwie erntet. Und deswegen ging dann die Sache mit dem schon lange getätigten Versprechen, alle Akten über alles, was die Amerikaner irgendwie interessiert, sei es JFK, Covid, 9/11, bis hin zu UFOs irgendwie zu veröffentlichen.
Außer
Und
Epstein.
das ging dann, genau,
Hüste,
aus,
Hüste.
ja, inklusive Epstein oder exklusive Epstein, wie auch immer. Aber das ging dann alles nach dieser Obama-Geschichte doch erstaunlich schnell. Und es ist ja doch schon, bevor wir zu der Frage kommen, über die Inhalte und was da veröffentlicht wird und in welcher Form, muss man schon sagen, es ist ja doch ein recht aufwendiges Unterfangen, was da betrieben wird vom neu benannten früher Verteidigungsministerium. Also diese eigene Webseite, die da gemacht wird, und dass man wirklich behördenübergreifend da Dokumente jetzt zusammensammelt und zusammenstellt, die teilweise auch neu einscannt. Also das ist grundsätzlich schon sehr zu begrüßen. Und es hieß ja, dass da Millionen von Dokumenten freigegeben werden sollen und das immer in kleineren Chargen. Auch das, denke ich, ist keine schlechte Idee, weil wenn es tatsächlich so viele Dokumente sind, die da irgendwie auf ihre Veröffentlichung warten, dann wäre das wahrscheinlich ein Totschlag, die alle auf einmal irgendwo hochzuladen. Inhaltlich muss man sagen, bleibt da das sogenannte Purview-System, also die präsidiale Veröffentlichung von UFO oder UAP-Akten, noch weit hinter dem, was Trump oder der Verteidigungsminister oder auch das Kriegsministerium angekündigt haben. Da hieß es ja ursprünglich, das wären größtenteils noch nie veröffentlichte und noch nie gesehene Akten und mit Beweisen zu UFOs und Aliens, Zitat Donald Trump. Also das von dem haben wir noch nichts gesehen. Also wir haben noch keine Beweise dafür gesehen, dass diese diese Dokumente irgendwelche Dinge zeigen, die jetzt außerirdischer, intelligenter Herkunft wären. Die größten Teil der Dokumente, sprich historische Dokumente aus Archiven von Behörden, Geheimdiensten und Ministerien, waren tatsächlich oder sind tatsächlich so schon sehr, sehr lange bekannt. Also auch die Fälle, die darin beschrieben werden. Aber ich würde mal sagen, der historische Wert liegt im ersten Moment darin, dass die nochmal neu zusammengetragen werden, neu eingescannt wurden, teilweise sogar jetzt in der Original, Farbgebung vorlegen. Und weil früher war das oft so, also historische UFO-Dokumente aus den USA, die über den National Archives veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel die ganzen Blue Book-Akten. Und wird ja oft vergessen, dass es sowas ja schon seit Jahrzehnten veröffentlicht wurde, aber das sind nur mehr oder weniger Scans von Schwarz-Weiß-Fotografien, die dann auf Mikrofilm, also du kennst ja diese ganze, das wird ja nicht besser
Ja.
von Abzug zu Abzug. Und da kommt jetzt teilweise Material zusammen, dass man so vorher in der Qualität noch nicht gesehen hat. Teilweise kommen auch bislang unveröffentlichte Seiten zu einer Akten noch hinzu. Es wird halt leider noch sehr viel zensiert, also geschwärzt, und das selbst in Akten, die aus den 40er Jahren irgendwo stammen. Und das ist jetzt langsam dann auch 80 Jahre her. Also da dürfte niemand mehr persönlich betroffen sein von den Namen, die da geschwärzt sind. Aber ja, das ist vielleicht eine andere Diskussion. Der Teil, auf den natürlich die Öffentlichkeit, aber auch sicherlich UFO-Fans und UFO-Forscher natürlich gewartet haben und immer noch warten, sind natürlich die Foto- und Videodokumente, die da veröffentlicht werden. Und es wurden ja auch tatsächlich einiges veröffentlicht, aber auch da gilt wieder zum Beispiel diese ganzen NASA-Aufnahmen, die angeblich UFOs bei der Mondlandung zeigen sollen. Was natürlich sehr kontrovers ist, die sind schon seit Jahrzehnten von der NASA selbst publiziert worden. Und auch diese Lichtflecken, die man darauf sieht, teilweise tatsächlich Informationsanordnung. Da gibt es so eine ganz schöne Aufnahme von so Lichtern im Dreieck über der Mondoberfläche. Das sieht natürlich sehr ja, ikonisch fast aus. Aber die werden auch innerhalb der UFO-Szene schon seit Jahrzehnten wird darüber fleißig debattiert, was das nun tatsächlich ist, ob es wirklich UFOs waren oder ob das kosmische Strahlung ist, die sich auf den, man hat ja damals mit Film, also mit lichtempfindlichen Film gearbeitet, der sich da abgezeichnet hat. Und Avi Loeb hat es vor kurzem in einem Artikel auch sehr anschaulich gezeigt. Tatsächlich sind viele dieser blauen Lichtpunkte, die sind auf den Originalabzügen und auf den Negativen auch außerhalb des eigentlichen Bildfeldes zu sehen. Das heißt, das ist der Beleg, dass sich Weltraum bzw. kosmische Strahlung
Da
auf diesen
niederschlägt.
Filmen niedergeschlagen hat. Trotzdem, was da neu ist, es gibt zu diesen Astronautensichtungen, die wie gesagt schon lange bekannt waren, jetzt erstmals meines Wissens nach. Mag man mich gerne korrigieren, aber umfangreiche Veröffentlichungen von Audiomitschnitten des Funkverkehrs. Das sind, glaube ich, teilweise einige neue Sachen dabei, wo man dann die Apollo- und Mercury-Astronauten über Phänomene berichten hört, die sie in der Nähe des Ra also ihrer Raumkapsel sehen, wo sie versuchen, das zuzuordnen zu bekannten Objekten, die man da auch erwarten kann, also so Teile der Landestufen, Trümmer, die bei dem Trennungsvorgang einfach in eine Mondumlaufbahn geraten sind, aber die man dann doch nicht mit den bekannten Positionen dieser Objekte verorten kann. Dann gibt es diesen berühmten Ausspruch oder diese Benennung eines dieser Objekte von dem Astronaut Borman als Boogie. Das ging ja in die UFO-Mythologie ein, dass der Boogie also sozusagen das NASA-Passcodewort für UFOs sei. Das ist jetzt tatsächlich auch nochmals, früher gab es das, glaube ich, nur als Transkript der Aufzeichnungen, und jetzt hat man das wirklich als die originale Funksprüche. Ja, aber die Film- und Videoauf die Foto- und Videoaufnahmen, die teilweise dann auch neueren Datums sind, die sind teilweise natürlich schon sehr spannend, aber leider, und das ist das erste große Aber, jeglicher eigentlich für eine unabhängige Analyse notwendiger Daten beraubt durch schwarze Balken. Das heißt, eine Unterscheidung, ob diese, man sieht da teilweise auf den ersten Blick sehr kurios erscheinende Flugbewegungen zum Beispiel. Man sieht, die meisten Videos sind zwar diese kleinen Lichtpunkte, die irgendwie über eine Landschaft oder eine Wasseroberfläche fliegen und dann plötzlich scheinbar irgendwie die Richtung zu ändern oder in Kreisen zu fliegen, wie das tatsächlich ein bekanntes Flugobjekt nicht könnte. Aber da uns diese Telemetriedaten in fast allen Fällen fehlen, ist es eigentlich kaum zu klären,
Es bleibt halt
dass jetzt
ambivalent.
wirklich, genau, also ob wir hier ein Wahrnehmungseffekt-Phänomen sehen, wie die Parallaxe. Also das heißt, ob diese
Also
Bewegung von dem Objekt ausgeht oder tatsächlich eigentlich von der Drohne, die das Objekt
im
filmt,
Grunde.
oder sogar noch im Wechselspiel. Man kennt das, wenn man im Zug sitzt und schaut nach draußen, dann schießen die Bäume entlang der Bahnstrecke vorbei, während der weit entfernte Hintergrund Häuser oder
Ja.
Berge ganz langsam sich vorbei bewegen. Dabei wissen wir natürlich, die wir im Zug sitzen, dass wir es sind, die sich bewegen
Ja.
und weder die Bäume noch die Berge sich bewegen.
Also,
Aber für uns sieht es halt nach einer Bewegung aus. Das ist die Parallaxe kurz erklärt.
richtig, und das ist jetzt ja nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten. Wir haben das ja, selbst mit den Telemetriedaten wäre natürlich deutlich besser, aber selbst dann wäre die Problematik nicht völlig aus dem Raume. Wir haben ja auch schon ältere Veröffentlichungen, wo die Telemetriedaten vorhanden sind, und selbst dann bleiben die Sachen
Wird
ambivalent.
schwierig.
Analyse A sagt X, Analyse B sagt Y, und dann muss man sich halt aussuchen, wem man da jetzt mehr vertraut.
Was ich halt auch noch schade fand, vielleicht noch als zweiten großen Kritikpunkt, die Engländer haben es ja damals vorgemacht, als die ihre UFO-Akten veröffentlicht haben, hat man sich zumindest mal die Mühe gemacht, mit Dr. David Clark, einem Historiker, der auch in dem UFO-Phänomen schon bewandert war. Zwar er hat eine skeptische Haltung, aber auch schon aufgeschlossen. Er hat ja zum Beispiel dieses Kelvin-Foto gefunden. Also er ist da schon ambitioniert, auch Beiträge für eine Pro-UFO-Forschung sozusagen zu liefern. Aber der hat eben diese Veröffentlichung, das waren ja auch Tausende von Akten des Department of Defense damals, was nur ab 2009 dann nach und nach
Ja.
freigegeben wurde. Und so eine wissenschaftliche Begleitung, und wenn es nur ein kurzes Kommentar, eine Einordnung auch von Dingen, die man bereits kennt und so weiter wäre, das
Ja.
wäre auch hier wirklich sehr hilfreich und
Man
notwendig.
kriegt ja hier alles
Und
kontextfrei um die Ohren gehauen, und das ist
genau.
natürlich genau das
Also man
Gegenteil von
kriegt.
dem, was man eigentlich in einem Optimalszenario gerne hätte.
Ja, also man kriegt wirklich, man, so ein bisschen Kontext wird geliefert, aber eigentlich viel zu wenig als das, was man eigentlich bräuchte. Und so kommt das dann eben auch, dass ganz viele Medienberichte darüber, die wir so in den großen Nachrichtenhäusern, sei es jetzt Fernseh oder Online- oder Printmedien sehen, da wieder irgendwelche alten Dinge aufgreifen, die schon längst eigentlich durch sind, selbst innerhalb der UFO-Forschung. Also ich weiß, die Euronews hat dann so eine AFP- und DPA-Meldung aufgegriffen, die wieder mit Reichsflugscheiben daherkamen.
Ja,
Und
lass
dabei
uns,
war es eigentlich nur ein Bericht, den jemand 1950, glaube ich, an irgendein FBI-Büro in.
Genau, das ist so ein Problem, dass den Leuten nicht
Genau.
klar ist, dass in solchen Akten natürlich alle möglichen Dinge abgelegt sind. Und das heißt nicht, dass Behörde XY, die das jetzt gerade abgelegt hat, das als Teil der Wahrheit deklariert, sondern einfach nur, es ist ein Vorgang innerhalb eines Vorgangs und dem
Genau.
zugeordnet. Und das verstehen natürlich viele Leute in der UFO-Welt auch gar nicht. Die lesen dann irgendeinen Leserbrief quasi, den einer ans FBI geschrieben hat, als faktischen Bericht für irgendwas.
Genau. Und
Wollen
das ist
wir?
natürlich schade.
Ja.
In dem Fall ist es ja auch so, dass wirklich mir jetzt mit Ausnahme, dass man sich wirklich ganz tief in die Verschwörungstheorie reingeht, dass eigentlich wissenschaftlich auch bei den meisten innerhalb der UFO-Szene selbst mittlerweile klar ist, dass an diesen Reichsflugscheibengeschichten wirklich historisch nachweisbares nichts dran ist. Und das ist dann halt schade, wenn dann, aber dann suchen natürlich die Medien wieder irgendeine Schlagzeile, in der so UFOs mit
Ja,
Nazis in
wollte gerade
einen
sagen,
Satz pressen können
zwei
und
tolle
das,
Schlagwörter, die hat man dann gerne.
genau.
Ja. Ich habe mir
Und
gerade
das ist
überlegt,
natürlich schade.
wollen wir vielleicht, gerade weil das schade ist, vielleicht noch, es sollen ja noch weitere Veröffentlichungschargen kommen, wollen wir vielleicht noch zwei, drei davon abwarten und uns dann nochmal zusammensetzen und da nochmal ein
Gerne.
bisschen mehr ein Deep Dive machen und uns da dann aus mehreren Chargen sozusagen wirklich die Perlen raussuchen sozusagen? Okay,
Das
sehr
können wir
gut.
gerne
Da
machen.
freue ich mich schon drauf.
Also ich finde, aber wir sind gerade auch an einem Punkt, der auch mir in meinem Buch ja ganz wichtig ist. Und da gibt es ja auch, also nicht nur, dass ich vor allem auch die wissenschaftliche, teilweise akademische Forschung sehr intensiv beschreibe, was weltweit alles mittlerweile passiert, vom IFEX an der Universität Würzburg über das Galileo-Projekt an der Harvard University, über die Forschungsbemühungen in Hessdalen, die Arbeiten von Beatrice Villarroel, oder eben die neu gegründeten UFO-Forschungsinstitute an der University in Albany, und verschiedene Gesetzesinitiativen in den USA, wo man versucht, staatliche UFO-Forschungs-, aber akademisch fundierte UFO-Forschungsinstitutionen in verschiedenen US-Bundesstaaten einzurichten. Ich habe ja am Schluss dann ein Kapitel auch drin, wo ich eben für eine wissenschaftliche Erforschung des UFO-Phänomens plädiere. Und das ist genau der Punkt, wo wir eben auch dann bei den aktuellen Trump-Akten, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen ausgestiegen sind. Denn so im Kern geht es mir im Prinzip darum zu zeigen, es gibt diese Forschung. Diese Forschung hat auch schon einiges erreicht, kann auch mehr liefern, als einfach nur zu spekulieren und auf vermeintlich gute oder schlechte UFO-Fotos als Beweise und Anekdoten zu verweisen. Aber wenn wir das UFO-Phänomen nicht wissenschaftlich erforschen, öffnen wir sozusagen die Tür und die Türen ganz weit für einen reinen spekulativen Umgang damit. Und dann sind wir natürlich auch ganz schnell in Verschwörungsnarrativen. Und das ist im Prinzip auch so eine Aufgabe, nicht nur an die Wissenschaft, sondern auch an die Politik. Ich wurde vor kurzem gefragt, was wäre mein Wunsch, zum Beispiel hier an die deutsche Politik. Ich glaube tatsächlich, dass in Deutschland nie ein ausgewiesenes UFO-Forschungsprogramm gab, aber das wäre jetzt nach 80 Jahren notwendig und vor allem wäre notwendig, selbst die Dinge klarer zu kommunizieren. Kleines Beispiel, ich hab mir mal die Mühe gemacht, ursprünglich beim US-Verteidigungsministerium nachzufragen, wer ist denn dafür verantwortlich, wenn ein US-Kampfpilot, der in Ramstein stationiert ist, bei einem Flug über die Pfalz einem UFO begegnet? Wem wird das, wenn überhaupt, gemeldet? Oder wenn es zu einem Vorfall kommt, wer ist da zuständig? Und das Verteidigungsministerium, die Susan Gough, hat mich an die deutschen Kollegen verwiesen und die deutschen Kollegen haben mich wieder zurück an die Amerikaner verwiesen. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt angelangt, wo es hieß, ja, zu den Vorgängen und zu den Handlungen anderer Staaten werden wir uns nicht äußern. Das sind Nullinformationen sozusagen. Und damit trage ich eigentlich dazu bei, wie damals die Air Force in Roswell, dass überhaupt Verschwörungsnarrativen entstehen. Das heißt, meiner Meinung nach sind die Erzeuger der größten UFO-Verschwörungstheorien nicht in irgendwelchen Kellern zu suchen, die das zwar heute so fortführen, aber tatsächlich der eigentliche Impuls ging leider von staatlichen Stellen aus. Meinetwegen mit der Berechtigung, irgendwas tatsächlich geheim zu halten, wie auch immer. Aber da würde ich mir eine größere Ehrlichkeit und Transparenz wünschen. Und wenn es nur heißen würde, also wir haben bis 1990 keine UFOs erforscht, das haben für uns die Amerikaner gemacht. Die spannenden UFO-Akten aus der Nachkriegszeit, die finden wir nämlich Also aus dem deutschen Sprachraum, die finden wir nicht in deutschen oder österreichischen oder Schweizer Archiven, sondern die finden wir in dem National Archives in den USA innerhalb der Blue Book ab.
Ja.
Mein nächstes großes Buchprojekt, aber nur so eine kleine
Oh, sehr
Vorschau
schön.
darauf.
Na super, dann haben wir ein Plädoyer und sogar noch einen kleinen Teaser. Das werte ich mal als perfekte Abschlussworte. Ich danke dir, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. Ich danke dir noch mehr, dass du dir die
Sehr
Zeit
gerne.
genommen hast, das Buch zu schreiben. Und ja, wir kommen dann wieder zusammen zu dem eben angekündigten Buch natürlich sowieso, aber dann vielleicht als
Das wird
nächstes
noch dauern.
zu dem eben, das macht ja nichts, zu dem eben geschilderten Plan, uns da die neuen Veröffentlichungen noch mal genauer anzusehen. Und bis dahin
Gerne.
sagen wir wie immer, vielen Dank, liebe Leute, fürs Interesse, fürs Zuhören und dabei sein und macht es gut und reingehauen.
Auch von mir.